Ein hassenswertes Hallo und willkommen zur ersten Ausgabe des Hate Talks, der polemische Podcast von Movie Break. Mein Name ist Du und ich bin am Start mit einem weiteren bösen Jungen, und zwar meinem Hasskollegen, der Soli, auch bekannt als Pascal, nee, andersrum, egal, grüß dich.
Moin.
Hallöchen. Kurz zur Erklärung, das ist ein neuer Podcast, keine Angst, den regulären Podcast gibt es auch weiterhin. Und bei Hate Talk soll es sich darum drehen, dass zwei Movie Breaker über Filme oder immer mal einen Film reden, der durchaus eine große Fanbasis hat, den wir aber nicht besonders mögen. Heute ist es ich, also der Esel nennt sich immer zuerst, der liebe Pascal und ich, die einen Film durch den Mangel nehmen. Ich bin auch mal sicher, dass die nächsten Ausgaben es auch wir sind, ne, oder?
Ich gehe davon aus, also wir sind da nicht abgeneigt, wenn sich jemand bereit erklärt, noch dazu zu stoßen oder einen von uns beiden mal zu ersetzen, aber ich glaube, wir sind so der Kern-Squad.
Ja, ja. Gut, wobei wir ja unersetzbar sind.
Ja, das
Noch eine Sache. Uns ist bewusst, dass wir mit diesem Podcast durchaus einige Leute verärgern werden. Das ist auch gewiss durchaus so beabsichtigt. Wir würden euch bitten, einfach eure Meinung zum Podcast und zu dem Film, den wir heute besprechen, in den Kommentaren wiederzugeben, denn wir werden jede Folge damit anfangen, dass wir auf die Kommentare des letzten Casts nochmal eingehen und werden auch nochmal noch eine Manöverkritik durchführen. Da das jetzt aber unsere Pilotfolge ist, entfällt das, und ja, wir könnten einfach direkt ins Eingemachte gehen. Und wir haben uns für unsere Pilotfolge den passenden Film ausgesucht, denn Pascal und ich, wir sind böse Jungs und wir reden heute über Bad Boys Teil 2. Und ich mach's erstmal kurz. Ich glaube, Pascal, da spreche ich auch deine Meinung aus. Wir beide finden den Film ziemlich ätzend, oder?
Ja, wobei ziemlich ätzend ja noch irgendwie gelinde ausgedrückt ist, ne?
Ja, aber bevor wir ins Eingemachte so richtig reindotzen, vielleicht noch eine persönliche Frage. Pascal, wann hattest du denn zum ersten Mal Kontakt mit den bösen Jungs und wie hast du den oder die Filme, es sind ja zwei, damals wahrgenommen?
Ich glaube, ich habe den zweiten Teil vor dem ersten Teil gesehen. Als der Bad Boys 2 rauskam, dann war ich 12. Und das war so ein Film, der bei uns halt auf dem Schulhof immer Thema war.
Ja.
Und irgendein Klassenkamerad hat mir den mal mitgegeben. Und dann habe ich den geguckt zu Hause. Und ich muss sagen, wenn du Bad Boys 2 als 12-Jähriger guckst, ist das einer der besten Filme, die man mit 12 sehen kann. Aber nicht mit 12 sehen sollte.
Ja.
Ja.
Das spricht die FSK 18 Freigabe.
Ja. Also ich war damals sehr begeistert, was mir der Film da geboten hat, weil so in dieser geballten Form von Gewalt und von geschmacklosem Humor, das war damals absolut faszinierend. Das war auch ein Film, der immer wieder im Freundeskreis zitiert wurde. Da hatte Kultpotenzial damals einfach.
Ja, und den ersten Teil?
Den ersten Teil, den habe ich mir dann, glaube ich, ein paar Jahre später besorgt auf DVD. Und den fand ich auch sehr gut, aber den fand ich wahrscheinlich, weil der noch ein bisschen, ich nenne es mal, bescheidener ist als der zweite. Den fand ich auch sehr gut, aber nie so wirklich von dieser kultigen Durchschlagskraft wie den zweiten. Der zweite hatte damals was Ikonisches.
Ja. Also ich bin ja, ich glaube, 9 Jahre älter als du.
Ja. Yeah.
Und ich habe den ersten Teil irgendwann mal auf DVD gesehen und fand den ziemlich schnarchig. Da stand ich aber damals schon sehr alleine mit da. Und ich weiß noch, den zweiten Teil habe ich mit meinem guten Freund Dennis gesehen. Also da haben wir so einen Filmtag gemacht. Und da sind wir in die Bibliothek gegangen und haben uns ausgeliehen, ich weiß es noch, als wäre es heute, School of Rock mit Jack Black, Freaky Friday mit Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis und Bad Boys 2.
Oh.
Und mich werden jetzt viele noch mehr hassen, aber ich mag Jack Black, aber ich finde viele seiner Filme nicht besonders witzig. Der hat uns halt auch School of Rock. Und das Ergebnis war, dass der beste Film an diesem Filmtag Freaky Friday dann wirklich war, weil ich schon damals Bad Boys 2 wirklich nicht leiden konnte. Ich muss allerdings gestehen, und da frage ich dich dann gleich auch nochmal, ich habe jetzt beide Teile jetzt wirklich gesehen vor ein paar Tagen, in relativ zügigen Abständen.
Ja.
Und Der erste ist, ich würde ihn jetzt einfach nur als uninteressant beschreiben. Jetzt nicht ärgerlich, aber uninteressant. Und den zweiten habe ich tatsächlich hochgewertet. Den habe ich früher wirklich gehasst. Mhm. Und ich muss jetzt sagen, bei der, ich glaube, es ist, war die fünfte oder sechste Sichtung. Insgesamt. Hm. Wobei ich jetzt, sag ich mal, drei Sichtungen abziehen werde, weil das war bei irgendwelchen Filmabenden bei Freunden, wo der im Hintergrund lief. Hm. Muss ich sagen, er hat mir besser gefallen als früher, aber scheiße ist er immer noch.
Ja.
Wie ist es bei dir?
Ich habe mir den ersten Teil jetzt nicht nochmal angeguckt, weil ich mir da in meinem Urteil relativ sicher bin, dass das ein solider Actionfilm ist, der natürlich voll und ganz die 90s in sich trägt.
Ja, total.
Und ich glaube auch nicht, dass der wirklich in meinem Ansehen irgendwie sinkt, weil das ist einfach ein ganz solider Actionfilm. Ne? Also ist jetzt kein Meisterwerk. Der zweite Teil, den habe ich mir jetzt nochmal angeschaut und er ist bei mir geblieben, in der Wertung gleich geblieben. Also ich habe da nichts hochgewertet.
Doch, ich habe dir tatsächlich bei mir von, glaube ich, einem Punkt auf tatsächlich 2,5 hochgewertet.
Ja, bei mir ist das auch ein 2,5er.
Ah, ja. Mhm. Guter im Geiste.
Ja, Bad Boys. Bad Boys for Life.
Vielleicht kannst du mal kurz verraten, wie denn die Community von Movie Break den Film sieht.
Ja, also der Community-Durchschnitt bei Teil 2 liegt bei 6,4. Mhm. Das heißt, die Wertungen erstrecken sich da auch von einem Punkt bis hoch zu 10 Punkten. Mhm. Wobei die meisten Punkte, ja, wie der Durchschnitt schon angibt, so im 6er bis 7er Bereich liegt.
Glaubst du vielleicht, dass es auch so ein Film ist, als er rausgekommen ist oder man ihn zum ersten Mal gesehen hat und dann vielleicht auch noch zu jung war, dass man ihm dann wirklich 9 bis 10 Punkte gegeben hat und dann ein paar Jahre später, wenn man in etwas gesetztem Alter ist und ihn nochmal guckt, dann sich so denkt, ah, ist doch nur 6. Glaubst du, das trifft auf einige zu?
Ich glaube, dass Bad Boys einer der Beispielfilme ist, die man mit dem Alter immer schlechter findet. Ja. Wohingegen der Bad Boys 1 kann ich mir vorstellen, dass es da nicht so ist, dass man den auch immer noch, auch wenn man die nostalgische Brille aufhat, dass man den immer noch gut findet. Bad Boys 2 kann man irgendwie nicht nostalgisieren. Das geht nicht. Noch nicht. Nee. Ich weiß nicht, wenn wir den in 30 Jahren nochmal gucken und uns überlegen, oh, Bad Boys 2 damals. Eigentlich.
Ich sag mal so, ich hoffe, dass es in 30 Jahren so viele, viele neue, gute Filme gibt, dass ich nicht darauf angewiesen bin, mir nochmal Bad Boys 2 anzusehen.
Dann machen wir ein Hatecast-Revival.
Ja. Weißt du noch damals, 2018, als wir über Bad Boys 2 geschimpft haben? Ja, weiß ich nicht mehr. Ja, okay. Gut, ich glaube, wir sollten einfach mal Bad Boys 1 komplett abschließen. Ja, also ich finde ihn uninteressant, du findest ihn ganz okay. Mhm. Aber hier in diesem Cast soll es halt wirklich um Bad Boys 2 gehen. Mhm. Ja? Wir werden natürlich den ersten hin und wieder mal erwähnen müssen.
Ja.
Aber es ist kein Film, da sind uns beide einig, der erste Teil, über den man sich jetzt groß aufregen könnte.
Nein.
Ganz anders sieht es aber beim zweiten Teil aus. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Vielleicht erstmal kurz grob bei der Story.
Ja, genau, die Story. Danke. Ich versuche sie mal zu rekapitulieren. Ja. Ja? Kannst mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege. Also, die beiden Super-Duper-Cops aus Miami, Michael Lowry, gespielt von Will Smith, und Marcus Burnett, gespielt von Martin Lawrence, sind einem großen kubanischen Drogendealer auf der Spur.
Ja.
Johnny Tapia? Ich weiß es gar nicht mehr.
Gute Frage. Da hört es schon auf. Auf jeden Fall ja. Kubaner. Böser Kubaner.
Kubaner reicht auch.
Kubano,
genau. Der auch in Miami wohnt oder lebt. Sie kommt ihm halt auf die Spur und dann gibt es da eine Schießerei und dann eine Verfolgungsjagd und am Ende findet man sich in Kuba wieder. Und jetzt sage ich noch schnell das, was ich am Anfang schon sagen wollte. Achtung, wir werden diesen Film komplett durchspoilern. Da er aber jetzt schon 15 Jahre alt ist, nehme ich mal an. Ja. Wobei, ich stelle mir gerade vor, so ein Typ, der gerade aus dem Koma erwacht ist, so mit so einem alten Bad Boys 1 T-Shirt, so, was, es gibt einen zweiten Teil? Geil!
Aber erstmal den Podcast hören.
Ja, gut. Ja, also das ist so ganz grob die Story.
Genau, dazu und es gibt dann halt noch so einen Nebenstrang, das kann man quasi gar nicht als Nebenstrang beschreiben, dass es auch noch so einen kleinen Konkurrenzkampf zwischen dem kubanischen Drogenboss und einem russischen Drogenboss gespielt von, wer ist er denn nochmal?
Peter Stormare.
Genau. Ja, das ist da noch so vielleicht, wo der Film sich dachte, da kann man noch ein bisschen Konfliktpotenzial reinbringen.
Ja, er hat 2,5 Stunden nicht genug.
Ne? Ja.
Noch eine Sache, die ich noch hinzufügen möchte, ist, dass eine wichtige Rolle ist Sydney, gespielt von Gabriel Union, die Schwester von Marcus spielt, die in der DEA arbeitet, also mit diesem Drogenfall auch aktiv zu tun hat und eine Liaison hat mit Mike, was Marcus nicht weiß.
Heftig. Das ist Shakespeare. Heftig.
Das ist ein Sommernachtstraum auf Ecstasy.
Ja.
Ich stelle mir gerade Shakespeare vor, so, oh, warte mal, oh, was kann ich noch machen? Ja, geil, warte mal, 2 böse Jungs?
Die eigentlich gut
noch
sind?
Noch eine Frau dazu? Ja, genau. Das ist übrigens der ganz große Twist. Die Bad Boys sind eigentlich die Guten.
Obwohl sie sich gar nicht so verhalten, ne?
Ja, da sprichst du was Gutes an. Ich sage es mal frei raus, aber 50% der Bad Boys sind ziemliche Arschlöcher. Oder?
Ja, tatsächlich. Manchmal sind es auch 75%. Die Hälfte von Martin Lawrence hat manchmal so ein paar Aussetzer. Aber diese 50% beziehen sich natürlich auf Mike Lowry, a.k.a. Will Smith, der hier, glaube ich, für mich eine der ätzendsten Filmfiguren der letzten 20 Jahre verkörpert. Also ich... Unausstehlich.
Total.
Ich kann es gar nicht in Worte fassen.
Ich finde es auch unausstehlich, halt, wie der Film das Ganze inszeniert. Also, es fängt ja schon damit an, dass sie da irgendwie so ein Kuckucks-Clan-Treffen aufmischen, ja, wo dann schon mal Mike, also Will Smith, als der Obermacker inszeniert wird, während halt Martin Lawrence so der kleine Knilch ist, der am Ende des Schießereien auch noch schön eine Kugel in den Arsch bekommt, übrigens von seinem Partner abgefeuert.
Ja.
Das sage ich, okay, kann man noch machen. Aber der Film hackt wirklich konstant auf Martin Lawrence Figur ein. Und das auf eine solch perfide, brutale und asoziale Art und Weise, ich saß da wirklich und ich war sauer, weil mir Martin Lawrence leid tat. Mir tat der Darsteller leid, der in Meisterwerken wie Big Mamas Haus, Big Mamas Haus 2 und Big Mamas Haus 3 mitgespielt hat. Und das muss man erstmal schaffen. Also wirklich, ich saß da und dachte, ich will kein Mitleid oder Bedauern fühlen für Martin Lawrence, weil diese Figur es eigentlich auch gar nicht so verdient hat. Aber wie der Film das inszeniert,
das grenzt schon an seelischen Missbrauch.
Total, ja. Also jetzt werden vielleicht einige so Fans jetzt da sagen so, seelischer Missbrauch, das war doch voll lustig. Also super, ich liebe schwarzen Humor, aber auch ich habe eine gewisse Grenze. Und die war da echt erreicht, weil das so konstant und so unfair verteilt ist. Weißt du, wenn Will Smiths Figur auch mal was abbekommen würde, ja, wenn auch mal auf ihn Witze gemacht werden, auf seine Kosten, wäre es nicht so schlimm. Aber es passiert nicht. Es passiert kein einziges Mal. Will Smith ist immer, um es auf Neudeutsch zu sagen, der Babbo.
Ja, und der Film, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass Will Smith eine 1A-Action-Karriere hingelegt hat und Martin Lawrence keine 1A-Action, zwar schon Superstar-Level, kann man sagen, damals, auch 2003 noch.
Vielleicht zur Information, der erste Bad Boys ist von 1995 und der zweite ist von 2003.
Genau, lagen 8 Jahre dazwischen, wo die beiden nicht gerade am Hungertuch genagt haben. Und man merkt halt schon, dass der Stand von Will Smith in der Filmwelt deutlich renommierter war als der von Martin Lawrence, auch wenn beide gut im Geschäft waren.
Ja.
Aber man muss halt dazu sagen, Will Smith hatte Independence Day auf seiner Seite, Men in Black auf seiner Seite und Wild Wild West auf seiner Seite. Okay, Wild Wild West. Nehmen wir Staatsfeind Nummer 1. Nehmen wir Staatsfeind Nummer 1.
Ja.
Und Martin Lawrence hat halt Diamantenkopf, der wahrscheinlich auch erfolgreich war, aber halt kein Men in Black und auch kein Independence Day.
Ja, Martin Lawrence war so der damals so der neue Eddie Murphy.
Ja. Yo, Baby, yo, Baby, yo.
Ja, genau so. Ja, genau. Ja, es gibt eine Szene, die ist so bezeichnend dafür. Da sieht man halt, dass er, also Martin Lawrence Figur erzählt, dass er zur Therapeutin geht.
Ja.
Ja? Und da
relativ
gibt es ja
am
diese
Anfang, ne?
Szene, relativ am Anfang, genau. Und dann gibt es so diese Szene, die vielleicht viele kennen, wo so Fusa reibt dir die Wut in die Ohrläppchen, so. Und sein Kumpel, der ja eigentlich so sein bester Buddy ist, sein bester Freund, macht sich komplett darüber lustig. Und dann gibt es einen Umschnitt und dann siehst du, wie er, also Will Smiths Figur, beim Therapeuten ist, oder eine Therapeutin. Allerdings, naja, ist das Gespräch weniger analytisch. Ja, sondern mehr, ja, soll ich jetzt einen Witz mit dem Wort anal machen? Ich weiß es nicht. Ich glaube besser nicht.
Nein,
Nein.
Das wäre Bad
Das wäre
Boys-Niveau.
Bettlos-Niveau, genau. Und der Film zieht das so komplett wirklich bis zum Exzess durch. Und das ist halt kein kurzer Film. Der geht halt 2,5 Stunden. Und dazu kommen wir dann später auch noch. Über die Länge des Films müssen wir auch mal reden. Aber auf jeden Fall, es hat mich wirklich genervt. Ich fand es ziemlich widerlich. Und ich habe mich immer gefragt, was soll denn jetzt bitte daran cool sein?
Ja, für mich war so einer der Tiefpunkte, der vielen, vielen Tiefpunkte, die diese Beziehung zwischen den beiden mit sich bringt, als schon klar ist, dass der Martin Lawrence eigentlich komplett labil ist. Der hat einen Nervenzusammenbruch im Film. Ich glaube, der hat sogar mehrere Nervenzusammenbrüche. Ist von seinem Partner in den Arsch geschossen worden. Und ist eigentlich das totale Wrack, ist total an den gekettet, kommt nicht von dem los, weil Will Smith einfach so dominant ist. Und dann gibt es halt so eine Szene irgendwie, wo die beiden im Gespräch sind und Will Smith sagt dann halt zu Martin Lawrence, weil Martin Lawrence wieder irgendwas bemängelt, und sagt Will Smith zu ihm, ja, wenn du ein Problem hast, spring doch einfach vom Dach. Das fand ich, ja, zu so einem offensichtlich labilen Menschen kann man machen.
Mache ich tagtäglich. Also, ich gehe halt gerne in Psychiatrien. Ne? Dann sagt krank an die Schwester, entschuldigen Sie, habe ich die Depressive hier? Dann sagt sie so, ja klar, dritter Stock. Dann sage ich, dritter Stock, fast. Und dann sage ich so, hey, du, ja, komm, spring aus dem Fenster.
Ja.
Und alle, die das sehen, denken sich so, boah, der Stu ist toll, ziemlich geil. Der ist fast so cool wie Will Smith.
Ja.
In Bad Boys 2. Ja.
Ja. Bezeichnend.
Bezeichnend. Ja, bitte.
Nee, wobei solche Spitzen ja von eigentlich immer kommen, durchgehend, dass Will Smith halt Martin Lawrence aufzeigt, dass er eigentlich ein Schwächling ist. Bis Michael Bay in einem Cameo.
Oh, das war so schlimm, ja. Erzähl bitte,
In
erzähl, ja.
einem Cameo, in dem es darum geht, dass Will Smith und Martin Lawrence schnell ein Auto brauchen, um eine Verfolgungsjagd irgendwie zu bewerkstelligen. Und dann kommt Michael Bay halt in so einer kleinen Karre an und die will Will Smith nicht. Die will Will Smith nicht. Und dann sagt, ich weiß gar nicht, was Martin Lawrence darauf sagt. Ja, ist okay. Er muss sich natürlich Will Smith fügen und sagt dann wahrscheinlich zu Michael Bay, er kann weiterfahren. Und dann sagt Michael Bay zu Martin Lawrence, du Schwächling.
Ja.
Und fährt dann weg. Wahrscheinlich aus dem Grund, weil Martin Lawrence sich nicht durchsetzt.
Ja, wahrscheinlich. Das ist ja, wird sein. Was ja auch schön ist, jetzt in Anführungszeichen zu setzen, ist, es gibt eine Szene, da gibt es halt eine Verfolgungsjagd. Über die Action-Szene müssen wir übrigens auch nochmal sprechen gleich. Und da fahren die Bösen halt mit dem Auto ganz nah an ihnen ran, also an die beiden ran. So. Und dann zeigt halt Martin Lawrence so seine Marke, sagt Polizei. Und Will Smith sagt so eiskalt, die haben Waffen in der Hand, knallen sie einfach ab. Ja? Und ich dann auch sagte so, okay. Ja, bist ein Arschloch.
Ja.
Ja, das gipfelt dann in so einem U-Turn oder irgend so einem Driftmanöver von Will Smith,
Ja.
der dann mit so einem Maschinengewehr dann einfach mal so 4, 5 Leute einfach so abballert und dann irgendwie zu Martin Lawrence auch sagt: So geht das.
Ja, und Martin Lawrence sitzt da wie gewohnt kurz vorm Nervenzusammenbruch.
Ja, genau. Also ich finde, man merkt halt wirklich, wer oder welcher Schauspieler den Produzenten wichtiger war.
Ja, total.
Das ist
Äh, Total. Will Smith gibt vor, was, wie er zu sein hat und wie er zu wirken hat und wie er stilisiert werden möchte. Und ich glaube, da Martin Lawrence muss sich da einfach bücken, um es mal ganz klar zu sagen. Er ist so das Bückstück von Bad Boys 2, Martin Lawrence.
Und der Film ist, der ist auch so absolut plump dabei, ihn wirklich in jede dumme Situation zu bringen. Es gibt eine Szene, da sind sie in einem Leichenschauhaus und der Bösewicht versteckt halt die Drogen in so Leichen.
Ja.
Und Will Smith wühlt halt wirklich mit den Händen ganz tief in den Eingeweiden dieser Leicht rum und sucht diese Ecstasy-Packs.
Ja.
Und wir wissen halt bereits aus dem ersten Teil, dass Martin Lawrence Figur halt Leichen nicht so gerne hat. Kann ich jetzt persönlich verstehen. Also ich habe auch lange gebraucht, bis ich gelernt habe, mit meiner toten Mutter im Bett einzuschlafen.
Ja? Okay. Ja.
Ja. Und auch da ist wieder der Moment, wo er sagt, so, boah, stell dich so an, ne? Das ist so Weichei. Und dann gibt's halt so eine Szene, die so plump ist, weil dann finden sie so ein Ecstasy-Pack und irgendwie bei einer Aktion fallen oder irgendwie fliegen wirklich zwei Ecstasy-Pillen genau in ein leeres Glas und dieses Glas kippt sich dann Martin Lawrence Wasser rein und konsumiert quasi Ecstasy-Pillen, ohne es zu wissen. Was dann auch wieder zu so einer ultra lustigen Szene führt, wo sie dann zu ihrem Chef gehen und Martin Lawrence total high ist und Will Smith dann nur wieder so sitzt, so, ja, ist, Chef, er ist halt ein Kumpel, was soll ich tun? Aber seien wir ehrlich, ich bin schon der Geilste.
Ja, oder auch, welche Szene auch ganz fürchterlich ist, ist die Szene, die damals zu den Szenen Leute, die wir mit am meisten abgefeiert haben, ist, wenn die Tochter von Martin Lawrence von ihrem Date abgeholt wird zu Hause.
Ja. Ja, ein junger Mann, ich glaube 15. noch nicht mal, ich habe 15 Jahre alt.
Genau,
ja.
Der dann von Will Smith und Martin Lawrence an der Tür empfangen wird und aufs Übelste gedemütigt wird. Nicht nur gedemütigt, Will Smith kommt dann dazu und hält ihm die Knarre ins Gesicht. Ja.
Also nach diesem Gespräch braucht der junge Mann einen Therapeuten, weil er gewiss an einem posttraumatischen Stresssyndrom leidet. Also garantiert. Und was ich halt schlimm finde, ist, das kann man ja machen. Ich meine, es gibt ultra viele Filme und Serien, die haben genau dasselbe schon gemacht, ja. Aber wie Michael Bay das inszeniert, ja, das hat sowas Widerwärtiges, sowas, mit dem Finger zeigt so auf den Schwachen,
ja,
und dran drüber lachen. Das macht er komplett.
Es ist halt irgendwie, Bad Boys hat so eine neue Form von Zynismus in dieses Blockbuster-Kino gebracht, ne? Ich habe das in dieser Form vorher noch nicht gesehen, bei so einem großen Film. Und das ist ein großer Film, der für einen R-Rated-Film 130 Millionen, das ist ein scheiß großer Film.
Das gibt's heute kaum noch. Also man könnte Deadpool sagen oder Deadpool 2. Das ist aber dann auch mehr Glückstreffer gewesen oder gutes Marketing. Ne? Aber um Deadpool soll es hier nicht gehen, das ist dann ein anderer Cast. Foreshadowing. hast du noch was zu der Beziehung zu den beiden?
Nee, eigentlich ist da alles zugesagt, oder? Die Machtverhältnisse sind klar strukturiert, würde ich sagen.
Ja. Der Prinz von Bel-Air steht über Big Mama.
Ja.
So, weil du hast ja gerade eben schon eine Szene angesprochen, und zwar die Kamele von Michael Bay. Und direkt danach passiert etwas, was auch bezeichnend für den Film ist. Und zwar, du hast ja erzählt, Michael Bay fährt so eine Klapperkiste und da sagt Will Smith natürlich, nie im Leben. Und dann holt er sich halt, oder beschlagt dann halt irgendein anderes Auto, irgendeine Limousine.
Ja, so ein dickes Ding auf jeden Fall.
Irgendwo ein dickes Ding, wo dann auch die nächsten 5 Minuten immer gesagt wird, boah, was für ein geiles Auto.
Ja.
Und es ist bezeichnend, weil wenn diese Action-Szene dann kommt, diese Verfolgungsjagd, merkst du total, dass Bad Boys und Michael Bay das Objekt viel mehr fasziniert und in ihr viel mehr Respekt entgegenbringt als dem menschlichen Leben.
Ja, total. Der Film, das merkt man, wie gesagt, alleine, ich komme da wieder auf die Beziehungen zu Martin Lawrence zurück oder allgemein die Beziehungen unter den Menschen, die haben ja nie irgendwie irgendwas Menschliches, so richtig menschlich, gehen die ja gar nicht miteinander um. Das Einzige, wo Will Smith so sich wirklich offen zeigt oder Gefühle beweist, ist, als er in diesem Auto sitzt oder wahrscheinlich, wenn er Waffen in der Hand hat und Leute umbringen kann. Ist halt total gestörtes, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist ein total gestörter. Total gestört einfach.
Er ist doch krank, ist der.
Der ist doch bescheuert, ist der doch.
Ja, kranker Bastard. also diesen ganzen Film durchzieht so eine. Gibt es das Wort Objektophilie?
Ja, gibt es.
Ja,
und das also ist auch so sehr passend. Also
ja. Es ist so der Hang halt einfach, dass Gegenstände halt geiler zu finden als alles andere.
Ja.
Und so wie die Figuren aufgebaut sind, muss ich auch fast schon sagen, also die Hauptfiguren, das sind auch eigentlich keine richtigen Figuren, das sind halt fast nur Objekte, oder?
Ja, bei Will Smith gebe ich dir absolut recht, bei Martin Lawrence kann ich das nicht so richtig sagen, wie gesagt, weil ich halt wirklich Mitgefühl hatte. Und um Mitgefühl zu haben, da muss ich irgendwas Menschliches schon erkannt haben. Also Will Smith ist auf jeden Fall absolut unmenschlich bis untermenschlich. aber Martin Lawrence hat für mich schon menschliche Züge.
Ja, wobei auch er so ein paar, also was mir nicht gefällt, das ist aber nichts, was ich dem Film ankreiden möchte, ist, dass er auch ein sehr konservatives Weltbild hat.
Ja, auf jeden Fall. Haben wir ja schon über die Beziehung zwischen Will Smith und der Schwester von Martin Lawrence gesprochen. Da war klar, dass das zu Problemen führt. Wobei ich das absolut verstehen kann, dass der jemanden wie Will Smith nicht in der Familie haben will. Weißt du, der demütigt und vergewaltigt den seelisch schon jeden Tag auf der Arbeit und dann hast du den noch jeden Tag zu Hause sitzen. Da musst du halt echt vom Dach springen.
Wahrscheinlich dachte sich Will Smiths Figur so, erst haben wir ihn und jetzt die Schwester.
Und danach die ganze Welt.
Ja, es gibt übrigens eine Szene, da essen die zusammen, also die Familie Burnett mit Mike, Laurie und halt, ja, Sydney heißt sie, die Schwester von
Ich glaube schon.
Ja?
Ja.
Und Marcus hat sich halt wie so einen Pool gebaut, also nicht gebaut und gekauft. Jetzt keinen Pool, den man so in den ins Erdboden reinlässt, sondern so im Prinzip ein großes Planschbecken. Also Planschbecken ist übertrieben, es ist wirklich ein, also ich würde das als Pool bezeichnen.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Pool, der ist für meine Verhältnisse riesig.
Ja, sehe ich genauso.
Ja.
Also ich hätte so einen gerne im Garten, also ganz ehrlich.
Ja.
Und die meckern halt nur rum. Das ist ja kein echter Pool.
Der hat nur 3,9 gekostet.
Genau, er hat nur 3,9 gekostet. Ich denke, 3.900? Wie nur?
Ja. Ja, das passt dann natürlich dann wieder zu dieser Objektophilie, ne?
Ja.
Das Gegenstände zwar von Wert sind, aber es müssen teure Gegenstände sein. In einer Szene gibt es halt auch diesen Moment, wo Will Smith sich halt in so einen ganz schicken Anzug anzieht, wo sie irgendwo hinfahren. Ich weiß nicht mehr wohin. Und Martin Lawrence hat halt wie immer sein Hemd an und sein T-Shirt und Will Smith hat dann so einen Designeranzug an. Und dann sagt halt Martin Lawrence zu ihm, ja, warum hast du das jetzt angezogen? Wir gehen hier nicht auf den Laufsteg. Und dann hat er halt gesagt, ja, ich sehe halt gerne gut aus.
Ja. 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 Okay, es gibt da eine Szene, die ganz furchtbar ist. Die kommt gegen Ende. Bevor ich die jetzt aber anspreche, möchte ich jetzt hier wirklich ein Lob loswerden.
Oh.
Ja, also Bad Boys 1, die Action-Szenen, ganz ehrlich, nach denen kriegt heute kein Hahn mehr.
Ja.
Die Action-Szenen in Bad Boys 2 sind zwar allesamt plump, aber es gibt eine große Verfolgungsjagd auf einer Brücke mit einem Autotransporter, wo noch ein Boot ins Spiel kommt. Die ist, und das muss ich bei aller Kritik gegenüber dem Film wirklich offen zugestehen, die ist großartig.
Die ist legendär. Ganz ehrlich, die kann man sich wahrscheinlich auch noch in 30 Jahren angucken und wird immer noch sagen, boah!
Ja. Ja, das muss ich Michael Bay zugestehen. Das war so, wo ich dachte so, ach ja, stimmt, der hat früher ja mal ohne Roboter CGI gemacht. Und so sah das aus. Nicht schlecht.
Ja, das ist halt eine typische Michael Bay-Szene. Immer größer werden, immer größer, immer extremer. Aber obwohl in dieser Szene so viel passiert, oder in dieser Sequenz, ich weiß gar nicht, wie lange die geht, eine Viertelstunde oder so, obwohl da so viel los ist, verlierst du nie die Orientierung.
Und das ist schon ein kleines Kunstwerk, weil er relativ viel schneidet.
Ja, ja.
Also es sind schon diese typischen Staccato-Schnitte, aber du hast komplett recht. Ich hatte wirklich nie das Gefühl, dass ich mir dachte, okay, wo sind wir jetzt gerade? Das Einzige, was ich ein bisschen komisch fand, nach dieser Szene, die halt wirklich auf dem Highway oder Freeway spielt, und der ist halt befahren, ja, und es kracht ordentlich. Gibt es dann halt so eine Szene mit dem Chef und der sagt so, er hat echt Glück, dass keine Cops verletzt worden. Ich denke mir so, ja, sicher, klar.
Ja, ja. Nur Zivilisten, und dann noch die Frage, oh Gott sei Dank.
Ja, nur Zivilisten. Und dann sagt wahrscheinlich Will Smith, Charakter so der vorgehaltenen Hand so, Zivilisten, oder wie ich sie nenne, Markus Nummer 2. Also, wie gesagt, der Film ist objektophil, der Film ist durchaus total matchschwach, da kommen wir dann gleich noch zu. Mhm. Aber diese eine Action-Szene, die ist großartig. Die anderen Action-Szenen sind solide bis gut, würde ich sie sagen.
Ich würde sogar auch sagen, die sind alle überdurchschnittlich gut.
Ja, die haben ordentlich Dampf im Kessel, das muss man ganz klar sagen. Jetzt komme ich aber zu einer Szene. Ich erkläre kurz, worum es geht. Der Drogendealer, die stürmen das Haus in Miami und der Drogendealer kann entkommen in seine Heimat. Das ist Kuba. Wir alle wissen, Kuba ist Kommunismus, Fidel Castro, böse. Ja? Ja. Das einzig Gute, was es in Kuba gibt, ist natürlich Guantanamo Bay. Dazu kommen wir später auch nochmal. Und die beiden Bad Boys fahren dann nach Kuba mit ihrem Team, die sie unterstützen. Sie dürfen zwar nicht, aber sie machen es halt trotzdem. Weil, das habe ich vergessen zu erwähnen, weil halt Marcos Schwester Sydney entführt worden ist. Shocking.
Dafür wurde sie in dem Film beschrieben.
Genau. Ganz genau. Ja, genau dafür. Das ist wirklich wahr.
Ja, klar.
Ganz ehrlich, man könnte diesen Film, der Film ist 2,5 Stunden lang, der hätte nicht so lang sein müssen, weil du kannst, das komplette Finale ist unnütz. Man hätte diesen scheiß Drogendealer auch einfach in Miami verhaften können.
Vor allem, weil ich das Gefühl hatte, dass der 25 Minuten vorher eigentlich schon zum Finale kommt, wenn die in der Villa in Miami sind.
Ja. Ne? Und ich war sehr dankbar. Ich saß da so, oh, wie lange noch? Und so, nein, noch eine halbe Stunde, aber das ist doch Finale, oder? auf jeden Fall sind sie in Kuba und machen halt Jagd auf diesen Drogenboss und dann gibt es eine Szene, du weißt, auf welche Szene ich hinaus will, oder? Ja? Da zeigt sich Bad Boys in aller widerwärtigster Weise, zelebriert er seine Menschenverachtung, denn die beiden coolen Supercops düsen mit einem Hammer, also mit so einem mega fetten Jeep, einfach mal quer so einen Berg runter durch die Favelas von Kuba und der Film erzählt das so nach dem Motto so, ja, seid ihr nicht richtig geil? Geile Typen, oder? Das willst du jetzt auch gerne machen. Na, schön mit dem Hammer durchs Elend fördern. Ach, Menschen sind da. Ach, es ist egal. Es sind nur Kubaner. Und das ist so widerwärtig. Das ist wirklich eine der widerwärtigsten Action-Szenen, die ich seit langem gesehen habe.
Überhaupt, ganz ehrlich. Ja. Das ist unfassbar. Unfassbar. Vor allem der Film suggeriert es ja auch, dass da Menschen sind, aber er zeigt auch immer durch jedes Haus, dass die durchfahren, da hängen überall so Wäscheleien, dass du siehst, die Menschen sind gerade da, die sitzen da gerade drin, die warten, dass ihre Wäsche sauber wird und die bollern da dermaßen durch. Ey, unfassbar.
Ich meine, man muss ja gar nicht das zeigen. Ich meine, es ist klar, wenn du so ein Slum-Gebiet, da sind die Leute auch mal zu Hause. Natürlich sind da auch leere Häuser, aber das ist halt mit welcher, weißt du, ohne nachzudenken, ja, ohne es zu reflektieren, düsen die da einfach durch für eine Szene, die total unnötig ist.
Ja, die bringt halt einfach nichts. Einfach nur für den Effekt.
Einfach nur für den Effekt. Und das ist so, ich finde, Bad Boys 2 ist durchgehend stupide. Aber das ist so der Gipfel der Dummheit.
Ja, das ist.
Und das ist eine ziemlich widerwärtige Dummheit.
Ja, und die widerwärtige Dummheit wird halt damit komplettiert, dass sie dann auf dem Gelände von Guantanamo Bay sind.
Ja.
Ich glaube, da hummern sie dann auch komplett durch, ne?
Ja.
Ja. Und da ist dann auch der Drogendealer, der Bösewicht.
Ja.
Hat sich auf einem Minenfeld. Verschanzt nicht.
Uiuiuiui.
Er hat sich da positioniert und hat natürlich die Schwester von Martin Lawrence im Würgegriff.
Böser Kuba.
Ah ja, und ich glaube, die Szene beginnt damit, dass so ein Leguan auf so eine dieser Minen tritt, oder?
Genau, ja.
Damit auch der ganze Dumme merkt, was diese Spitzen, die aus dem Sand ragen, was die zu bedeuten haben.
Das ist sowieso das Geilste, das ist schon wirklich unterbreche, aber das ist wirklich so eine Szene, wo ich echt dachte, okay, jetzt das glaubt der Film wirklich, ich bin dumm. Ja, weil wirklich dieser es gibt in Miami schon so eine Szene mit so Bewegungsmelder und in diesem Garten von diesen Drogendealer, und da laufen auch schon Leguane durch und aktivieren immer die Bewegungsmelder. Das ist das erste so, oh, okay, Leguane können also Bewegungsmelder in Gang setzen. Das merke ich mir mal für später. Dann auf diesem Minenfeld, ja, siehst du erst halt diese Spitze raus da, wo ich denke so, na nee, was ist denn das?
Ja, genau.
Und dann gibt es halt wirklich eine Szene, wo ein Leguan so auf so einen Nübbel tapst und BÄM! Und dann kommt wirklich, also gefühlt, 3 Sekunden später ruft dann so einer, Achtung, das ist ein Minenfeld! Wo ich mir dachte, ah, jetzt habe ich's. Okay, ja, danke.
Ja, das, wollen wir auch sagen, wie es ausgeht?
Ja, es ist, glaube ich, das einzige Mal, wo Martin Lawrence' Figur
einen heroischen Moment hat. Genau. Er hört auf seinen Kollegen Mike und verpasst dem Bösewicht einen gezielten Kopfschuss, der dann natürlich auf diesem Minen fällt und in 1000 Teile zerfetzt wird, die dann auch so stückeweise langsam vom Himmel regnen.
I'm singing in the rain.
Und Will Smith packt dann so total teilnahmslos so ein Stück von diesem Körper von seiner Schulter und wirft sie dann so weg. Ah, naja, es passiert mir täglich.
Aber ist es nicht irgendwie, was ja auch, nochmal, Entschuldigung, ich fand's auch so, dass dieser Kopfschuss von Martin Lawrence fast so wirkte wie so Durchbruch bei der Therapie.
Geheilt. Ja?
Nach dem Motto, geheilt. Jetzt bin ich geheilt. Jetzt bin ich wieder ein richtiger Bad Boy. Und Will Smith nur sagt, ich krieg trotzdem mehr Gage als du.
Ja, und Will Smiths Reaktion auf diesen Moment von Martin Lawrence ist, dass er mit seiner Schwester auf dem Minenfeld rumknutscht.
Ja. Ja, und das war der Moment, wo ich dachte so, ein bisschen weiter links.
Wir haben übrigens eine Szene ganz vergessen bisher zu besprechen. Die Szene, wo Leichen eine große Rolle spielen, die hinten aus einem Leichenwagen rausgeworfen werden.
Ist das nicht die Szene, die wir schon erwähnt haben mit dem Auto, wo vorher Michael Bay auftaucht? Ist das, gehört ihr nicht dazu?
Aber haben wir erwähnt, dass da ordentlich...
Nein, das haben wir nicht erwähnt, aber ich frage dich jetzt nur.
Ich weiß gar nicht, ob das zusammenhängt. Weil ist das eine große Folge? Nee, das sind zwei verschiedene Verfolgungsjagden, oder? Nee, das
ist, glaube ich, egal.
Ich glaube, das mit Michael Bay ist die große Brückenverfolgung, glaube ich. Ja. Oder ist das... Ich weiß es gar nicht mehr.
Und wir beide haben den zweiten Teil, glaube ich, vor 2 Tagen gesehen. Ja,
so viel da. Da sind schon Gedächtnislücken vorhanden. Das ist wahrscheinlich auch Selbstschutz.
Ja.
Ja. Naja, wie gesagt, wieder eine Verfolgungsjagd. Und in diesem Fall sind es die übrigens haitianischen Drogendealer mit den Rasterzöpfen. Ja. Mhm. Nicht die Jamaikaner.
Übrigens, lass mich auch mal einwerfen, der Film kann gar nicht rassistisch sein, weil am Anfang wurde ja der Ku Klux Klan abgeschossen.
Ja.
Verfort.
Genau. Wie gesagt, die Drogen werden in Leichen transportiert, sind damit so, ich weiß gar nicht, es ist auch so ein Van halt, ne? So ein Leichenwagen ist das, ne?
So ein Leichen, ja, das glaube ich, es ist kein Leichenwagen, es ist so ein Van, wo sie aber in den Sarg reinpacken.
Es ist ein Transporter.
So. Ein Transporter.
Genau, und um die Bad Boys aufzuhalten, werden zum Teil Leichen geworfen, aber einige fliegen auch von selber raus. Ich weiß, oder werfen sie die gar nicht, fliegen die nur... von selber raus, weil die so scharf fahren?
Die fliegen, glaube ich, von selber raus. Ja,
okay. Dann war es so. Trotzdem, ekelhaft.
Vor allem, weil halt wirklich es ist wirklich die Szene nach Michael Bay, weil Will Smith mit diesem komischen neuen Auto, was er sich da gerade beschlagnahmt hat, halt wirklich über die drei Leichen drüber brettert, die da wirklich so in ihre Einzelteile zerfallen. Und das Einzige, was Will Smith sagt, ist so, boah, geiler Wagen.
Ja, die Teilnahmslosigkeit, wie diese Gewalt da gezeigt wird, das fand ich auch wieder unfassbar. Er wird halt über diese Leichen rübergefahren und wirklich, da fliegen die Köpfe weg und... Also, unfassbar. Aber das ist alles so nebensächlich, weil Hauptsache das Auto geht nicht kaputt.
Ja, und wenn es kaputt geht und das Auto geht kaputt, ja. Muss es natürlich geil aussehen.
Ja, natürlich. Natürlich. Es muss so geil aussehen wie Will Smith. Oh. Und Will Smith sieht mega geil aus. Oh, sieht da geil aus, ey.
Also Will Smith ist wirklich, da dachte ich kurz so, soll ich schwul werden? Ich weiß es noch nicht.
Ja. Warum nicht? Für Will Smith?
Für Will Smith würde ich alles tun. Außer
sein Partner werden. Bei der Arbeit.
Ich will, Ich würde für Will Smith alles tun, außer schwul werden und Sieben Leben und Verborgene Schönheit nochmal angucken.
Okay.
Das.
Ja. Und Bad Boy. Aber Bad Boy 2 wirst du dir wahrscheinlich irgendwann nochmal angucken.
Ich glaube ja. Irgendwie ist es ja schon so ein recht prominenter Film, den man sich irgendwann mal immer wieder anguckt. Oder so nebenbei zumindest, wenn er im Fernsehen läuft oder so. Oder dass man einfach nochmal nach einer gewissen Zeit, weil bei mir ist es jetzt auch lange her, dass ich ihn das letzte Mal geguckt, also vor der letzten Sichtung, vor 2 Tagen, dass ich ihn gesehen habe. So Neugier. Also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber selbst wenn du weißt, okay, den Film hast du schon mal vor x Jahren gesehen, falls ihn schlecht, gucke ich nochmal rein.
Ja.
Gerade jetzt im Zeitalter von Netflix ist das sehr verführerisch.
Ja, und Bad Boys 2 hat ja auch irgendwas Faszinierendes. Auch wenn es, vollkommen in die falsche Richtung geht, aber der hat ja irgendwas Faszinierendes, weil es so ein Zynismus und so eine Menschenverachtung auf einem neuen Level einfach ist, ne?
Übrigens auch eine sehr menschenverachtende Szene. Du hast ja gerade eben schon diesen, nennen wir es mal, Subplot genannt mit diesem russischen Disco-Besitzer. Es gibt eine Szene, da kommt er mit seinem russischen Kollegen zu diesem Kubaner und möchte irgendwie neu verhandeln. Und das endet halt damit, dass Peter Stormare dann seinen Kollege vorgesetzt bekommt, in kleine Stückchen zerteilt in so einer Plastiktrommel. Wirklich schön so drapiert, und auch sehr explizit gezeigt, dass ich immer dachte, das passt nicht zu diesem locker flockigen Tonus des Films. Es wirkte so sehr, sehr, so ein Fremdkörper. Weil der Film ja schon, trotz seiner Widerwärtigkeit, immer noch so, ist halt so ein, ich würde sagen, so vom Tonus her, Beverly Hills Cop der 2000er.
Ja, nur ein ganz hart fehlgeleiteter Beverly Hills Cop.
Ja, ja. Aber ein Film, der sich selbst gerne so, ich glaube, dass sich Bad Boys gerne so in der Tradition sehen
würde. Ja, der will ein Spaßfilm sein. Der will unterhalten.
Genau. Genau. Und dann siehst du aber auch später, wenn dann Will Smith und Martin Lawrence als Klempner getarnt dieses Haus infiltrieren, wo halt dieser Mord stattgefunden hat. Und das sieht halt aus wie in so einem Horrorfilm.
Ja, ne? Diese Küchenzeit ist da komplett blutverschmiert, ne?
Genau, die liegt noch dieser Finger mit dem Ring.
Und in der nächsten Szene siehst du, wie die beiden wieder auf dem Polizeirevier sind und Will Smith kitzelt Martin Lawrence mit dem abgeschnittenen Finger am Ohr.
Ach, der Will ist so ein Scherzball.
Ah,
ja. auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, während der Flucht in Miami, also das quasi Finale, was kein Finale ist, gibt es eine kurze Szene, da kommt halt Peter Stormare als dieser Russen-Disco-Typ zu Johnny Tapir, glaube ich, heißt der. Also zum Anwesen des kubanischen Gangsterbosses und möchte halt Rache.
Komplett besoffen übrigens.
So, komplett besoffen, und wir wissen übrigens auch, dass er Familie hat. Das wurde uns klar gemacht, weil er anfangs nicht unterschreiben wollte, und dann hat halt Johnny Tapir gesagt so, hey, wenn du nicht unterschreibst, ne, dann fick ich deine Frau und töte deine Kinder.
Ja.
Wo ich jetzt sage, gutes Argument. Oder andersrum. Ja. Kann sogar sein. Ja.
Aber der heißt nicht Tapir, oder?
Ich glaube, er heißt Tapir. Johnny Schabracken-Tapir.
Johnny Cubano.
Ich versuche ihn jetzt einfach nur Johnny zu nennen.
Oh, Johnny. Ja, alles klar.
Und auf jeden Fall kommt er dann an, und dieser Johnny hat halt 2 seiner Leibwächter dabei, ist wie gesagt gerade dabei zu fliehen. Und dann sagt er dieser Woche so, du hast Freund getötet und jetzt Rache. Und dann wird er halt einfach wieder weggeballert. Und das war so eine Situation, wo ich dachte, okay, diese Figur ist halt nicht sympathisch. Also der Film fängt damit an, dass dieser Russe irgendwie einen sterbenden Ecstasy-Konsumenten aus seinem Discord wirft und der ähnlich in der Seitengasse krepiert. Also es ist jetzt keine
auch Figur, in Nahaufnahme übrigens.
Auch in Nahaufnahme, ja. Genau. Es ist keine Figur, wo man jetzt sagen würde so, oh ja, hat er nicht verdient. Ja? Aber das ist so, wo ich mir dachte, warum? Dieser ganze Subplot ist so unnötig. Das ist wieder dieser Subplot, wenn man den rausnehmen würde, und das könnte man problemlos, wäre der Film halt nochmal 15 Minuten kürzer. Und ganz ehrlich, das hätte dem Film gut, weil 150 Minuten ist der lang, ne?
Der ist 140 Minuten, glaube ich, ja. Aber 2,5 Stunden kann man sagen.
Der ist halt echt elendig lang. Ja. Und der zieht sich wirklich.
Ja, weil der auch so, weil er sich selber so geil findet, ne? Weil er einfach zu keinem Ende kommen will. Der ist so absolut selbstbesoffen. Ja. Selbstbesoffen in seiner Verstrahlung.
Ja, also Bad Boys 2 steht gerne vorm Spiegel und oder nicht auf sich selbst. Also würde ich es jetzt beschreiben.
Ja. Ja, der ist schon. Ja, der ist 50 Minuten zu lang. Brauchen wir nicht sagen. Oder 40 Minuten, der ist viel, viel zu lang.
Ja, also total.
Und man merkt ihm die Länge
Und
halt auch, wie gesagt, echt an nach einer Stunde schon. Nach einer Stunde schon.
was ich übrigens auch interessant finde, ist, der erste Bad Boys war jetzt alles andere als ein Thriller. Aber da war zumindest dieses kriminalistische Element noch drin, dass du und die Bad Boys halt nicht wusstest, wer ist, wie haben sie es geschafft, diese Drogen zu klauen. Ja? Bad Boys 2 hingegen ist das scheißegal. Der zeigt dir, es ist eine der ersten Szenen, wo du halt siehst, wie die das Ecstasy in Särgen verschiffen und dir dann schon klar ist, als dann irgendwann 20 Minuten später dann gesagt wird, oh, ein Bestattungsinstitut, wo du ja klar ist, ah, okay, da werden die Drogen halt weitergeleitet, ja? Und du halt den Bad Boys zuguckst, wie sie halt eben weiter ermitteln und du als Zuschauer schon weißt so, ja, da. Ich meine, es hat so ein bisschen was von, wie soll ich sagen, shitty Suspense. Weißt du? Also was bei Hitchcock geklappt hat, dass der Zuschauer mehr weiß als die Figuren, klappt bei Bad Boys 2 so gar nicht.
Ja, das stimmt allerdings, das ist wahr. Was sagst du denn eigentlich dazu, dass der Name Michael Bay, also directed by Michael Bay, genau dann eingeblendet wird, als das Ku Klux Klan Kreuz angezündet wird?
Das ist
Versteckte Botschaft?
interessant. Ohne, als das hier kam, dachte ich mir so, das ist so passend. Ich ganz ehrlich, Michael, ich glaube nicht, dass Michael Bay Ku Klux Klan Mitglied ist. Ich glaube nicht, dass der rassistisch ist. Aber ich glaube schon, dass der hat schon ein ziemlich großes Ego. Und ich weiß, was ich ehrlich gesagt glaube. Als er das gedreht hat und dieses Kreuz in Flammen aufgeht, natürlich in Zeitlupe, ne, glaube ich, dass er einfach sich gesagt hat, so, boah, keine Ahnung, was das brennende Kreuz bedeutet, aber es sieht geil aus, da packe ich meinen Namen drauf. Oder etwa nicht.
Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich Feuer machen wir. Man müsste vielleicht mal darauf achten, wo das in den anderen Michael Bay-Filmen eingesetzt wird. Ich weiß, bei Armageddon ist es so, als dieser kleine Hund durchs Bild läuft.
Okay.
Fand er wahrscheinlich. Oh, der ist süß. Mach ich meinen Namen drüber.
Ja, das wird zur Lebensaufgabe. Wir analysieren, wann der Name Michael Bay im
Ja,
Vorspann erscheint.
analysieren die Credits.
Ja, wobei ich bei dem Transformers-Film gibt es die Credits erst nach dem Abschluss, also zum Schluss.
Okay.
Bis von daher sind die raus. Gott sei
Ah.
Dank. Muss ich auch nicht machen.
Ja,
Ja.
Bad Boys 2.
Ja. Michael
Würdest du
Bay.
sagen, ist einer der wichtigsten Actionfilme der letzten 20 Jahre?
Ich glaube,
Von der
ich.
Bedeutung her? Von der Relevanz? Fürs Genre?
Ich glaube, also der Film ist halt die Besonderheit, dass er halt damals schon R-rated war und viel, so ein 130 Millionen Dollar Budget hatte, was echt selten war von damals. Weil Michael Bay ja damals auch große Erfolge schon hatte. Das heißt, der war ja mehr so, das war so dieser Blockbuster-Regisseur. Und dass der halt so einen R-Rated-Film raushaut, dann auch mit der Besetzung, die halt beide, also Will Smith und Martin Lawrence, auch mehr so im PG-13-Bereich tätig waren, war schon überraschend. Und wie gesagt, die Action ist gut und diese eine Szene ist großartig. Aber ich glaube, dass der Film ist von der Action wirklich gut. Und ich glaube, dass das so eine Staffelübergabe war. Von den 90ern in die 2000er. Weil
Von der Ästhetik her
das,
allein,
was
ne?
von der Ästhetik, also wie gesagt, als ich jetzt vor einer Woche knapp Bad Boys 1 nochmal geguckt habe, das war so 90er. Du hast halt gesehen, das ist Michael Bays Debütfilm und dass Michael Bay vorher Musikvideos gedreht hat. Dieser ganze Look das ist die Essenz der 90er. Das war. Und Bad Boys 2 ist so die Essenz Anfang der 2000er. Und alleine wie die Action-Szenen montiert sind, diese haben also diese Staccato-Schnitte, aber du erkennst noch alles. Das wirkte auf mich so, jetzt verglichen mit so anderen großen Actionfilmen wie jetzt zum Beispiel die Taken-Reihe, wo die ja ein Schnittmassaker sind.
Ja.
Ich meine jetzt nicht von der Zensur her, sondern von der Montage.
Ja.
Also ich meine, legendär ist ja diese Szene in Taken 3, wo die im Lieschen über den Zaun springen und es gibt irgendwie 80.000 Schnitte
Ja.
innerhalb von 2 Sekunden.
Ja.
Ja? Ich glaube, dass Bad Boys 2 schon wichtig ist in seinem Genre. Aber auch wenn die Action gut ist, gibt es mittlerweile mit Filmen wie The Raid 1 und 2 und Mad Max Fury Road andere Actionfilme, die, wie ich finde, mit Bad Boys 2 den Boden aufwischen.
Das sicherlich, aber ich würde schon sagen, dass das auf jeden Fall ein wichtiger Actionfilm der 2000er ist.
Das stimmt, er ist ein wichtiger Action der 1000, aber er ist auch scheiße.
Ja, ein guter ist es nicht.
Ja.
Was für Leuten würden wir den Film empfehlen?
Die jetzt immer noch dran sind und nicht abgeschaltet haben. Und also, ach Gott, wie kann man die empfehlen? Das Problem ist halt, Bad Boys 2 hat bei mir so viele negative Hebel berührt, dass ich die nicht mit den Augen gucken kann, so, ja, wenn man das Gehirn ausschaltet, macht er halt Spaß, ne? Nicht drüber nachdenken, gucken. Kann ich aber bei dem Film nicht, weil er halt so viel Scheiße macht. Und ich meine jetzt nicht Scheiße im Sinne von, das gefällt mir nicht, weil ich den Schauspieler nicht mag, sondern weil da wirklich Sachen passieren, wo mir halt übel wird. Und ich meine jetzt nicht die, wo sie da irgendwie mit den Händen in den Leichen rumwühlen, sondern wenn sie halt einmal mit dem Hammer durch Favelas fahren und einfach mal Leute plattfahren und einfach dieses Gefühl suggerieren, wir sind wichtiger als die, wir sind besser als die. Und das ist ja auch am Ende, wenn dann, ich meine, da muss man sich einfach mal vorstellen, die überleben halt das Finale nur deshalb, weil sie es schaffen, nach Guantanamo Bay zu kommen. Das heißt, Guantanamo Bay ist sozusagen so der Rückzugsort,
der Rettungspunkt,
der Rettungsanker. Anker. Wir reden hier von Guantanamo Bay, was ja eigentlich das Sinnbild ist für ein total widerwärtiges System. Und ich kann verstehen, wenn die Macher halt sagen, ey, wir wollten einen Actionfilm machen, der einfach Spaß macht, aber ich möchte halt einfach, dass eine gewisse Grundintelligenz und vor allem eine gewisse Grundempathie haben. Und das hat der Film halt gar nicht. Also ich glaube, es ist keine Sache Intelligenz, es ist wirklich eine Sache der Empathie. Und wenn ich halt wirklich sage, hey, wir müssen es nach Guantanamo Bay schaffen und nicht kapiere, was das eigentlich bedeutet, dann, das tut es mir leid, dann können die Leute wirklich jetzt sagen, ich soll mich nicht so eingeschnappt geben, aber das ist halt scheiße.
Ja, bin
Punkt.
ich auf deiner Seite. Ich fand das auch. Ja, ich habe gesagt, mit gesundem Menschenverstand kann man den Film nicht gut finden. Ich würde den Leuten empfehlen, natürlich nicht im Auftrag der FSK, die noch ein bisschen vielleicht in jüngerem Alter sind, die sich Filme noch unbeschwert angucken können, jenseits jeder ideologischen Entgleisung. Aber ich glaube, wenn man als erwachsener Mensch, sollte man den nicht feiern.
Ja.
Also vielleicht bin ich da auch ein bisschen verkappt, wenn ich sage, ich finde es seltsam, wenn mir ein 30-Jähriger, 40-Jähriger sagt, oh, Bad Boys 2, geiler Scheiß.
Na, da schwellen die Hoden an.
Ah,
Spaß.
ne? Das finde ich ein bisschen irritierend, ohne damit jetzt jemanden
Also,
auf die Füße treten zu wollen.
Gruß an Thomas.
Feiert er den?
Ich habe ihm halt gesagt, dass wir diesen Cast machen und dann meinte er nur, wieso, ey, der ist doch lang und geil oder irgendwie sowas. Ich möchte jetzt aber unserem geliebten Chef, den wir sehr verehren, jetzt aber keine falschen Worte in den Mund legen, weil Thomas ist toll.
Ja, ich guck mal gerade,
Wir lieben
ob er den
Thomas.
bei Facebook, Movieblack bewertet hatte ich schon mal gerade.
Finde ich jetzt cool, dass wir jetzt hier Cast auch Leute denunzieren.
Also 10 Punkte gegeben hat der Sibbe und der Immortal Watcher.
Immortal Watcher,
Kenne ich nicht.
unsterblicher Gucker.
Kenne ich nicht.
Das stelle ich mir immer lustig vor. So unsterblich, dann guckst du. Ah, okay. Ja.
Nee, der Thomas ist da nicht bei.
Ah. Ich ringe dich auch, Thomas.
Ja, trau dich nur.
Vielleicht noch, wenn du gerade auf der Seite bist, wir haben ja eine Kritik
Ja.
von dem Kollegen Christian Kühnemann. Kannst du vielleicht mal kurz sagen, wie viele Punkte er gegeben hat und dann mal das Fazit nochmal vorlesen?
Ja, der Christian hat 5 Punkte gegeben und der hat auch den ersten Teil rezensiert, dem hat er 7,5 gegeben.
Okay.
Das Fazit lautet wie folgt: Wenn man Bad Boys mit einem Wort beschreiben sollte, würde es übertrieben lauten. B hätte sich mehr zurückhalten sollen, dann hätte ein guter Film draus werden können. So wird dem Zuschauer ein absoluter Over-the-Top-Film vorgesetzt, welcher sicherlich seine Schauwerte besitzt, aber einfach nicht zu 100% überzeugen will. So verliert sich Bad Boys 2 gegenüber seinem Vorgänger im absoluten Mittelmaß. Kann ich nicht unterschreiben.
Ja.
Wäre schön, wenn er
Mal.
im Mittelmaß landen würde.
Ja.
Ja.
Okay, ich hatte jetzt mein Fazit, glaube ich, schon genannt. Hattest du dein Fazit schon genannt?
Ja, ich glaube, das ist deutlich geworden. Also ich finde, das ist ein furchtbarer Film. Was habe ich geschrieben? Das ist der Siegeszug der zynischen Dekadenz des Blockbuster-Kinos. Also da läuft halt alles falsch, was falsch laufen kann. Bis auf die Action.
Ja. Gut. Wollen wir vielleicht noch einen ganz, ganz kurzen Blick in die Zukunft wagen? Oh. Denn Teil 3 ist ja angekündigt und nach Ewigkeiten des Hin und Hers und der Entwicklungshölle scheint das jetzt wirklich wohl gemacht zu werden. Ich glaube, in 2020 soll er rauskommen.
Okay.
Titel Bad Boys for Life, wieder mit Will Smith und Martin Lawrence. Und ich glaube, diesmal ist ganz klar, wer von beiden den größeren Paycheck haben wird. ein Regieduo aus Belgien, Name ist mir jetzt unbekannt. Ich glaube, Michael Bay wird noch so als ausführender Produzent genannt. Frage an dich, Pascal, was erwartest du?
Ja, das ist schwierig zu sagen, weil es jetzt auch wieder 15 Jahre her vergangen sind seit dem zweiten Teil. Also
glaubst du, dass Will Smith, weil Will Smith hat sich ja auch geändert als Darsteller. Er möchte ja er spielt wesentlich ernstere Rollen, wobei jetzt Morgan Schönheit mehr hat. Okay, das ist eine Sache. Aber Will Smith versucht sich ja so als Charakterdarsteller zu etablieren. Glaubst du eventuell, dass der Bad Boys 3 jetzt das merkt? Oder glaubst du, dass Will Smith so seinen Fans sagt, ihr wisst ja was, jetzt hau ich doch mal auf die Kacke?
Das hätte man ja auch früher sagen können, weil vor Bad Boys 3 hatte er Ali und die Legende von Beggar Vance gedreht.
Ja, aber die Filme hat ja keiner geguckt.
Ja gut, aber es waren trotzdem Versuche, sich als Charakterdarsteller zu irgendwie zu beweisen. Ja. Und für Ali wurde er immer einen Oscar nominiert. Ich glaube, das wird nochmal der Mike Lowry, wie wir ihn alle hassen. Mhm. Und es wird auf jeden Fall auch der Marcus Burnett, wie wir ihn alle bemitleiden. Ich glaube, das wird vielleicht gut, die wird vielleicht scheiße. Ich kenne die Regisseure nicht. Ich weiß nicht, was die gemacht haben.
Also die haben wohl wirklich vorher nur in ihrer Heimat Belgien 2-3 Filme gedreht. Ja. Von daher, und seien wir ehrlich, gerade bei so unerfahrenen Regisseuren oder beziehungsweise Regisseuren, die in Hollywood noch nicht Fuß gefasst haben, diese Filme werden ja auch immer als Studio-Regiefilme bezeichnet. Das heißt, da steht zwar ein Name drin von einem Regisseur oder halt in dem Fall einem Duo, aber letztlich ist es halt dann schon das Studio, was wirklich Regie führt. Ne?
Ich sag mal, es ist eine Wundertüte. Eine Wundertüte mit dem Hang, Kernschrott zu sein.
Ja.
Könnte natürlich auch ein super Actionfilm auf einmal rauskommen, ne? Was überraschend wäre, aber nicht unmöglich. Also, ja, ich werde mir auf jeden Fall angucken.
Ich auch. Was ich mich aber frage, was glaubst du, 15 Jahre ist es jetzt her? Das ist der zweite Teil. Ach Quatsch, zwischen dem zweiten und dritten Teil werden 15 Jahre her sein. Was glaubst du, wird das so ein Film sein, wo man denkt, ja, endlich kommt die Fortsetzung und dann geht aber, ist es jetzt nicht so, dass die Leute wirklich ins Kino strömen? Hat Bad Boys noch eine Relevanz?
Da müsste man sich die Frage stellen, hat Will Smith noch Relevanz?
Das ist auch eine gute Frage. Ich würde sagen, jein.
Ich würde auch sagen, jein. Ich glaube, Will Smith hat noch einen relativ großen Fankreis, aber lange nicht mehr so groß wie Ende der 90er, Anfang der 2000er.
Wobei, mir fällt gerade was ein, einer seiner nächsten Filme ist die Disney-Realverfilmung von Aladdin. Und bislang sind alle Disney-Realverfilmungen in den letzten Jahren durch die Decken gegangen. Also ich glaube, die haben Minimum 600 und Maximum so 1,2 Milliarden eingespielt.
Ja, und es ist halt immer noch Will Smith, der Name zieht noch.
Ich kann mir also vorstellen, dass er als Genie durchaus für volle Kassen sorgt. Also kann ich mir vorstellen, dass vielleicht so ein gewisser, dass der Smith-Hype vielleicht so ein bisschen zurückkommt.
Ich weiß es. Also ich glaube, es gibt auch noch genügend Bad Boys 2 Fans, die sagen, boah, dritter Teil? Geil, geh ich rein. Da wird es auch nicht wenige von geben. Aber ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass das ein Überhit wird, wie die ersten beiden. Aber ich glaube, das wird ein ganz ansehnlicher Erfolg.
Gut. Folgendes. Das war's jetzt, würde ich sagen. Ich glaube, wir machen jetzt mal die Akte Bad Boys 2 zu. Mhm. Oder hast du noch irgendwas?
Ich bin durch mit dem Thema. Ich habe mir jetzt die letzten Tage genug Bad Boys.
Aber kannst du vielleicht noch mir einen Gefallen tun? Und zwar alle Leute, die jetzt immer noch dran sind und sich sagen, der Pascal und der Stu, was sind das für Arschkrampen, ja, dass sie mir meinen wunderschönen Bad Boys zerreden und die doof finden. Die haben ja gar keine Ahnung. Jetzt hast du mal kurz die Gelegenheit, den Leuten zu sagen, worauf sie mal beim Film achten sollen. So kurz komprimiert. Kurz komprimiert, okay. Ja? Du hast eine Minute, ab jetzt.
Ja, ich würde sagen, man soll als erstes darauf achten, wie die Beziehung zwischen Will Smith und Martin Lawrence ist. Das Machtgefälle dazwischen. Man sollte darauf achten, wie die Action inszeniert ist auf jeden Fall. Dann ist es immer noch ein Actionfilm. Und man sollte darauf achten, wie der Film mit leblosen Objekten und mit Menschen umgeht. Ich glaube, wenn man darauf Wert legt und sich das vor Augen führt, ich glaube, dann wird man merken, dass Bad Boys 2 eigentlich unanschaubar ist. Denke ich.
Ja. Ich sage noch dazu, guckt euch die Favela-Szene gerne so oft an, wie ihr wollt und feiert sie gerne ab, aber bedenkt mal eigentlich, was das für eine Aussage eigentlich ist.
Dahinter. Unter anderem.
Unter anderem. Das wäre jetzt mein letztes Wort zum Thema Bad Boys. Hast du noch was ganz final?
Nö.
Alles klar. Gut, dann nochmal zur Erinnerung an alle Leute, die es jetzt hier bis zum Ende gehört haben oder vorher abgebrochen haben oder nur die Überschrift gelesen haben, wer weiß. Kommentiert. Wir werden in der nächsten Folge auf eure Kommentare eingehen. Wir werden eine Manöverkritik machen zu dieser Folge. Wir haben noch keine Idee, wann die nächste Folge kommt. Wir werden das versuchen, alle mindestens einmal im Monat, ja, oder?
Und ihr könnt auch gerne Vorschläge machen. Es wird nämlich so sein, dass wir nicht nur den Hatecast haben, sondern auch einen Lovecast.
Genau, da werden wir zum Beispiel Filme besprechen, die von vielen Leuten halt gehasst werden, wo wir aber sagen, Mensch, ey, so übel ist der Film gar nicht. Das heißt, wir kennen nicht nur Hass, wir kennen auch Liebe. Und wenn wir jetzt noch Wasser und Feuer und Erde hätten, könnten wir Captain Planet beschwören. Okay. Ja. Also wie gesagt, kommentiert. Wir werden auf die Kommentare eingehen. Ja, und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Es war uns eine Freude. Mir vor allem, lieber Pascal, mit dir wieder zu Podcast.
Ja, kann ich so zurückgeben.
Danke. Und ich würde sagen, wir hören uns in diesem Monat, im Juli, spätestens beim Kriegsfilm-Podcast.
Hey.
Mit Levin. Und noch mit Levin und Thomas. Und davor wird es dann noch einen anderen Podcast geben.
Oha.
Mit Thomas, Sören und mir. Und da reden wir über die Trickserien unserer Kindheit. Also dieser Monat bietet wirklich... Hey. Ja, das ist wie typisch Pascal, ja, nur Krieg, ja, Krieg ist geil, Trickserien, geh mir weg mit Trickserien, ich will Krieg.
Bei Trickserien gucke ich nur unten am Fluss.
Na, ich mag keine
Sitcoms. Ja. Kennst du unten am Fluss gerne?
Ja.
Unfassbar, oder? Ja. Unfassbar. Okay, anderes Thema.
Ja. Okay, gut, also ich wiederhole mich jetzt zum 20. Mal. Also kommentiert, wir werden darauf eingehen im nächsten Cast, der vielleicht sogar noch in den nächsten 3-4 Wochen erscheint. Wir werden mal sehen, welchen Film wir uns dann vornehmen. Und ich bedanke mich bei dir, Pascal. Ich bedanke mich bei euch, unseren geliebten Hörern, und ich lasse dir das Schlusswort.
Macht es gut.